Aktuell hängt die Qualität der Berufsorientierung noch viel zu stark vom sozialen Umfeld und den Netzwerken der Eltern ab. Manche Jugendliche kommen dadurch früh wirklich mit spannenden Betrieben, sei es in der Raumfahrtsforschung in Jülich etc. Oder anderen Vorbildern und ganz konkreten Entwicklungsmöglichkeiten in Kontakt. Andere eben nicht. Durch die Kombination aus KI-gestützter Kompetenzdiagnostik und der individuellen Lernbegleitung und diesem gesamten didaktisch strukturierten Praktikumsprozess schaffen wir erstmals eine deutlich gerechtere Ausgangslage.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute sind gleich zwei Gäste bei mir im Studio und das passt ja gut zu unserer Podcast-Reihe, weil es um ein Konzept geht, das aus interessanten Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis entstanden ist. Mustafa Jaski ist Initiator des Kompetenzpraktikums. Er bringt die Perspektive aus der Schul- und Berufsorientierungspraxis mit und sagt in aller Deutlichkeit, stoppt die Kompetenzkatastrophe. Professor Dr. Werner Sauter ist wissenschaftlicher Leiter des Walcom Institutes und Senior Consultants des OneClick Learning GmbH. Er ist Fachbuchautor, Drehbuchautor für werte- und kompetenzorientierte Online-Kurse, Lernbegleiter für zertifizierte Skills-Managerinnen und Skills-Manager und gleichzeitig einer der prägendsten Vordenker im deutschsprachigen Raum, wenn es um Kompetenzentwicklung und Corporate Learning geht. Sein Kernsatz lautet: Selbstorganisiertes Handeln lässt sich nur handelnd erlernen. Gemeinsam haben Werner und Mustafa das Kompetenzpraktikum entwickelt, ein Modell, das das klassische Schülerpraktikum vom Kopf auf die Füße stellt und KI nicht als Selbstzweck einsetzt, sondern als didaktisches Werkzeug. Werner, Mustafa, schön, dass ihr heute bei mir im Studio auf Besuch seid.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Dieses Thema ist uns besonders wichtig, weil wenn wir heute den aktuellen Fachkräftemangel sehen und gleichzeitig aber die große Verunsicherung der jungen Leute, wo sie sich beruflich hin entwickeln sollen, dann wird da das Thema Schülerpraktikum immer wichtiger, und zwar unter dem Aspekt, hier wirklich Orientierung zu bieten für den weiteren beruflichen Weg und gleichzeitig aber auch bereits erste Kompetenzen aufzubauen.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch von mir. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ganz besonders geht es mir auch vor allem darum, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten.
Mustafa, du sagst auf die Anforderungen von morgen vorbereiten. Ich will ja immer die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Podcast-Reihe auf das kommende Gespräch vorbereiten. Und traditionell ist meine Einstiegsfrage immer, erzählt mir etwas aus eurem Leben. Ich bin neugierig von euch zu erfahren, was ist eure Beobachtung, was ist die Ausgangslage, die euch zu dem Punkt gebracht hat, an dem ihr gesagt habt, so wie es ist, kann es nicht länger bleiben?
Also mein Schlüsselerlebnis war hier und die Bekanntschaft mit den Professoren John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel, die in den 90er Jahren ein großes Projekt zum Thema Kompetenzentwicklung durchgeführt haben. Das war vom Bundesforschungsministerium mit mehreren Millionen gefördert. Und als wir uns kennengelernt haben, ist mir sehr rasch deutlich geworden, dass die Arbeit, die ich bis dahin geleistet habe, zwar in Richtung Kompetenzorientierung ging, aber das noch nicht so pointiert auf den Punkt gebracht hat. Und seither haben wir unsere Zusammenarbeit sehr vertieft und mit John Erbenbeck habe ich auch zu diesem Thema ja eine ganze Reihe von Büchern zwischenzeitlich veröffentlicht.
Ich habe über viele Jahre als Lehrkraft Praktika mitorganisiert und umgesetzt und habe insbesondere erlebt, wie junge Menschen Praktika absolvieren, ohne wirklich zu verstehen, welche Stärken sie eigentlich mitbringen. Gleichzeitig habe ich gesehen, wie Lehrkräfte, Eltern und Betriebe kaum gemeinsame Transparenz über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler haben. Besonders beschäftigt hat mich aber dabei, dass viele Potenziale verloren gehen, weil Berufsorientierung oft standardisiert statt wirklich individuell gedacht wird. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich gesagt habe, wir brauchen ein System, das individuelle Kompetenzen sichtbar macht, Menschen begleitet und Lernen viel stärker personalisiert. Genau daraus ist gemeinsam mit dem Professor Dr. Werner Sauter die Idee des Kompetenzpraktikums entstanden.
Das wollen wir heute aufgreifen, Kompetenzpraktikum. Und Mustafa, du hast ja gerade angedeutet, wenn sich Erwachsene heute an ihr eigenes Schülerpraktikum zurückerinnern, dann fällt ihnen vielleicht auf, dass damals ein wesentlicher Teil aus Kaffeekochen und Kopieren bestand. Und ich überlege mir gerade, wie läuft das heute, vielleicht 20, 30 Jahre später, diese Schülerpraktikas, woran scheitern die nach deiner Einschätzung am häufigsten?
Also viel verändert hat sich nicht. Das Hauptproblem liegt in einem massiven systemischen Vakuum, bei dem am Ende niemand mehr die echte Verantwortung für den Lernerfolg übernimmt. Heute immer noch und damals auch. Ich habe ja auch Praktika vor 20, 25 Jahren noch selber als Praktikant erleben dürfen und knapp 20, 30 Jahre später als Lehrkraft organisiert. Dabei würden die Lehrkräfte die Schüler in der Praxisphase viel intensiver begleiten wollen, sind aber durch den regulären Schulbetrieb und den Lehrermangel komplett an das Schulgebäude gefesselt. In meiner Wahrnehmung war das so, dass man vielleicht ein- bis zweimal eine Praktikantin besuchen konnte am Praktikumsplatz. Auf der anderen Seite kämpfen die Unternehmen mit akutem Fachkräftemangel, haben im dichten Alltagsgeschäft schlichtweg keine Zeit für eine pädagogisch tiefgehende Betreuung. Die Jugendlichen werden dadurch ins kalte Wasser geworfen und sind oft völlig auf sich alleine gestellt und müssen irgendwie versuchen, sich in der komplexen Arbeitswelt zurechtzufinden.
Werner, ich will dir den Ball zurollen. Eingangs habe ich ja gesagt, ein Motto von dir lautet, Handeln lernt man nur durch Handeln. Und was heißt das konkret für das Kompetenzpraktikum? Wie wird aus dem passiven Beobachten, das wir eben aus dem klassischen Praktikum kennen, wie wird daraus ein aktiver und vielleicht auch ein didaktisch strukturierter Lernprozess?
Es ist eigentlich ein ganz einfacher Sachverhalt. Wir müssen uns nur mal daran erinnern, wie wir alle Autofahren gelernt haben. Wir haben ja Autofahren nicht in den Seminarräumen der Fahrschule gelernt, aufgrund des Vortrags des Fahrlehrers, sondern die Kompetenz zum sicheren und achtsamen Autofahren haben wir erst dann aufgebaut, als wir uns selbst an der Steuer gesetzt haben. Und dieses Prinzip übertragen wir auf unser Lernkonzept. Wir gehen also weg von der Fiktion, dass man Wertekompetenzen vermitteln könnte. Das hat die Lernforschung wirklich über Jahre breit nachgewiesen, dass es nicht möglich ist, und kommen hin zu Lernengagements, in denen wir das Lernen in den Arbeitsprozess verlagern. Das heißt, unser Ziel ist, die Schüler bauen ihre Kompetenzen in der Praxis auf, indem sie von Anfang an dann gezielt konkrete Aufgabenstellungen dort bearbeiten.
Das ist interessant für mich, dass du das Beispiel des Autofahrens hier einbaust, weil in meinem Familiensystem, unsere Tochter ist inzwischen 19, ist gerade daran, selber auch Autofahren zu lernen. Und dort haben wir natürlich auch früh gesagt, lass uns nach draußen gehen, lass uns selber üben. Du hast die Fahrstunde, du hast die Theoriestunde, aber dann hast du auch Übungsraum und dort danach natürlich immer nach jeder Übungsfahrt auch eine kurze Manöverkritik, ein Feedback, eine Reflexion. Und ich bin jetzt interessiert zu hören, wenn ihr ja bei eurem Konzept vorgeht, ist diese Diagnostik vor dem Praktikum ganz wichtig. Bevor die Jugendlichen überhaupt in den Betrieb gehen, setzt ihr eine KI-gestützte Diagnostik-Welcome-Software ein. Mustafa, wie können wir uns das vorstellen? Was passiert da genau? Wie entsteht ein Stärkenprofil, das wirklich tragfähig ist? Und warum ist dieses Matching zum Berufsfeld so entscheidend für das, was dann später im Praktikum passiert?
Ein Stärkenprofil entsteht durch die Interaktion mit der KI, wir und mit unserer Berufsvorbereitungs-Lernmodule, die wir im Kompetenzpraktikum schon vor der ersten Praxisphase umsetzen. In dieser Phase wird dann die Werte- und Kompetenzdiagnostik digital gemacht, so dass die Schülerinnen und Schüler schon vor Beginn des Praktikums komplette Transparenz über ihre Fähigkeiten erhalten, über ihre, ausgehend von ihren Hobbys, ausgehend von ihren bisherigen Erfahrungen. Man muss sich das so vorstellen. In der Regel ist das Praktikum der erste Berührungspunkt eines Jugendlichen mit der realen Arbeitswelt. Und ohne zu wissen, was man überhaupt draufhaut und dementsprechend in diese Arbeitswelt hineingeht, empfinde ich persönlich als nicht sehr zielführend. Schülerinnen und Schüler sollen von Anfang an wissen, was sie schon mitbringen und wo man diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen gezielt einsetzen könnte. Ausgehend von diesen Erkenntnissen fördern wir das Matching zu dem jeweiligen von dem Schüler gewünschten oder im Dialog mit dem KI festgestellten Berufsfeld. Die Jugendlichen gehen nicht einfach irgendwo hin, am Ende, weil sie den Betriebsleiter zufällig kennen, sondern in ein Lernumfeld, das zu ihren individuellen Potenzialen passt und Entwicklung ermöglicht, um berufliche Orientierung zu gewinnen.
Das klingt interessant für mich und ich habe so verstanden, euer Ansatz ist, im Praktikum selber dann werden die Jugendlichen täglich von einem KI-Lernpartner begleitet, den ihr VIA nennt. Und wie müssen sich das unsere Zuhörenden vorstellen? Da steht vielleicht eine Jugendliche in der Kita oder ein Jugendlicher steht irgendwo in einer Kraftfahrzeugwerkstatt und VIA ist mit dabei. Was tut diese KI in so einem Moment und vielleicht auch, was tut sie bewusst nicht?
Ja, ich will mal beim letzten anfangen. Wir sind ja alle gewohnt, so zu lernen, dass wir erstmal, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, erstmal das gesamte Wissen uns aufsaugen, entweder über einen Vortrag oder Lernprogramm. Dann machen wir vielleicht noch ein paar Übungen, dann sind wir sogar qualifiziert. Und dann werden wir meist nach Hause geschickt und die Studien zeigen ganz klar, dass von diesem Wissen, was man auf diese Weise aufbaut, weniger als 10% in der Praxis angewandt wird. Wir gehen deswegen anders vor. Wenn jetzt diese Jugendliche in der Kita eine neue Aufgabe übertragen bekommt von der Kita-Leiterin, dann wird sie zunächst mal mit der KI in den Dialog gehen, wird sich vielleicht zunächst einmal von der KI die Problemstellung erklären lassen, dann beauftragt sie die KI, mach mir doch mal einen Vorschlag, wie ich dieses Problem am besten bearbeite und dann fängt sie mit dem ersten Teilschritt aus diesem Vorschlag an. Dann wird sie ganz schnell merken, mir fehlt da das notwendige Fachwissen, woher soll sie es auch haben. Dann geht sie wieder in den Dialog mit der KI und sagt, ich verstehe das nicht, erkläre mir mal, wie ich jetzt diese Teilaufgabe gestalten muss. Und die KI kuratiert dann das notwendige Wissen. Das heißt, aus einem vorhandenen Wissenspool stellt sie der Schülerin genau das Wissen zur Verfügung, was sie benötigt, um diese Problemstellung zu bewältigen. Und die Schülerin wendet dann dieses Wissen sofort an. Das heißt, wir haben nicht diesen Vergessensverlust, den wir sonst haben, sondern sie wendet sofort an. Und was ganz wichtig ist, sie stellt dann auch sofort fest, ob sie wirklich alles verstanden hat und falls sie es nicht verstanden hat, kann sie wieder nachhaken und so weiter. Wir nennen dies einen sokratischen Dialog, weil wir ja aus der Antike wissen, dass Sokrates sich durch kluge Fragen zur Erkenntnis durchgefragt hat. Und damit verändert sich natürlich das Lernen grundlegend, wird sehr viel effizienter und vor allen Dingen auch motivierender, weil das Lernen dient dazu, das akute Problem am Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz dann zu bewältigen.
Du bringst hier den sokratischen Dialog aus der Antike ein. Und Werner, habe ich dich richtig verstanden? Was Via ganz bewusst nicht tut, ist eben fertige Antworten vorzugeben oder gar die fachliche Anleitung des Betriebes zu ersetzen.
Das ist vollkommen richtig. Das ist im Prinzip der Coaching-Ansatz. Die KI wird zum Sparringspartner. Sie gibt Impulse, sie gibt Anregungen. Sie schlägt auch mal vor, etwas auszuprobieren. Und was ganz wichtig ist, sie gibt auch Rückmeldungen, auch kritische Rückmeldungen, sodass dann wirklich ein echter Dialog entsteht. Und zwar nicht nur dann, wenn der Lehrer zufällig Zeit hat, sondern 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Sie steht also den Schülerinnen permanent zur Verfügung und schafft damit auch eine relativ hohe Sicherheit im Umgang mit diesen neuartigen Herausforderungen.
Sehr schön. Also ich habe bisher verstanden, es ist nicht irgendein Kontrollwerkzeug, sondern wirklich so eine Art digitaler Mentor, der den Jugendlichen auch hilft, aus einer Pflichtpräsenz tatsächlich eine Art selbstorganisiertes Lernerlebnis zu machen.
Ja, du hast genau den richtigen Begriff jetzt eingebracht. Es geht letztendlich darum, mit Hilfe der KI die Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen und Arbeiten, die ja dann jetzt zusammenwachsen, aufzubauen und systematisch zu entwickeln.
Mustafa, Werner, wir sprechen ja in diesem Podcast viel über didaktische Reduktion. Und betriebliche Abläufe sind oft komplex, sind über Jahre gewachsen. Und ich stelle mir mal vor, für einen 14-, 15-jährigen jungen Menschen erstmal eine große, starre Wand, die da im Raum steht. Und ich überlege mir gerade, wie reduziert ihr diese Komplexität didaktisch sinnvoll? Wie sind die Tagesaufgaben im digitalen Portfolio aufgebaut, damit eben Jugendliche selbstständig in die Tiefe gehen können, ohne sich total überfordert zu fühlen?
Wir brechen die oft überwältigende Komplexität der betrieblichen Abläufe durch zielgruppengerechte, individualisierte Tagesaufgaben herunter. Jede Aufgabe ist dabei so gestaltet, dass der Jugendliche ein ganz bestimmtes Phänomen oder einen Prozess im Betrieb beobachten und hinterfragen muss. Konkret geht es zum Beispiel um ein Tagesgeschäft in einem Kfz-Betrieb, der Warenteile liefern muss, der muss die ganze Logistik organisieren. Das sind sehr komplexe Arbeitsabläufe, die, wie du richtig festgestellt hast, ein 14-, 15-Jähriger so gar nicht erst kennt. Aber er kann die Prozesse beobachten und er kann daraus ableiten, was für ihn vielleicht in einem nächsten Arbeitsschritt oder einem nächsten Arbeitstag machbar ist. Dadurch gewähren wir, dass der Schüler oder die Schülerin durch die Fülle an neuen Eindrücken nicht erschlagen wird, sondern sich konkret zum Beispiel in dem Kfz-Betrieb auf einen ganz bestimmten Arbeitsprozess konzentriert. Und durch diesen jeweiligen Kontext die jeweilige Arbeitsrealität in dem jeweiligen Praktikumsplatz erfährt. Das ermöglicht es ihnen, selbstständig in die Tiefe zu gehen, ohne von der neuen Umgebung mental überfordert zu sein.
Also was Mustafa gerade angesprochen hat, ist der eigentliche Paradigmenwechsel in diesem Konzept. Wir kommen ja alle aus einer Lehr-Lernwelt, wo die Schüler nach einem Curriculum, welches für alle Schüler gleich ist, dann belehrt werden. Wir wissen aber aus der Lernforschung, dass in einer Gruppe von Schülern der langsamste Lerner 9-mal so lange braucht im Durchschnitt, um etwas zu verarbeiten wie der schnellste Lerner. Trotzdem werden alle über einen Kamm geschoren. Und wir sind jetzt mit Hilfe der KI in der Lage, einmal aus der Skills-Diagnostik individuelle Lernziele abzuleiten, die exakt auf den Bedarf der jeweiligen Schülerinnen und Schüler passen. dann entsprechende adaptive Lernpfade, die personalisiert sind, abzuleiten, sodass jede Schülerin, jeder Schüler genau nach ihrem Bedarf und nach ihrem Lerntempo in diesem Prozess lernen kann. Und das ist natürlich ein fantastischer Wechsel in der Lernkonzeption, der zu sehr viel mehr Effektivität im Lernen führt.
Du zeichnest hier, ich sag mal, ein idealistisches Bild von einem adaptiven Lernweg. Ich probiere mal eine kritische Position von einer Lehrkraft einzunehmen und euch eine provokative Frage zuzuspielen. KI-Diagnostik, digitaler Lernpartner, digitales Portfolio, irgendein Dashboard, wo das alles draufläuft. Da kann ich mir vorstellen, dass die Lehrkräfte dann natürlich auch als allererstes kritisch anmerken, das klingt nach mehr Arbeit. Wie schaut das wirklich aus? Was nimmt das System den Lehrkräften ab und wo müssen die Lehrkräfte tatsächlich aktiv werden?
Ja gut, bisher war es ja so, dass es Aufgabe des jeweiligen Lehrers war, das Schülerpraktikum zu initiieren und zu organisieren, war mit Verwaltungsarbeit verbunden, manchmal auch mit viel Telefonaten und Ähnlichem. Und jetzt gehen wir so vor, dass wir mit Hilfe der KI es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, einmal sich selbst zu diagnostizieren, ein klares Bild zu bekommen, in welche Richtung sie gehen möchten. Die KI unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, dann auch einen entsprechenden Praktikumsplatz zu finden, indem sie beispielsweise bei der Formulierung ihrer Bewerbungsmappe dann unterstützt. Und somit wird die Verantwortung für das Schülerpraktikum primär in die Hände der Schülerinnen und Schüler gelegt. Und die Lehrkraft ist mehr oder weniger die begleitende Person, die dann angesprochen wird, wenn trotz KI-Unterstützung die Schülerinnen und Schüler noch Unterstützung benötigen würden. Aber im Endeffekt sehen wir eine deutliche Entlastung der Lehrkräfte in diesem Prozess.
Das klingt interessant für mich. Ich verstehe dich so. Das heißt wirklich, die Lehrkräfte müssen nicht mehr jeden einzelnen Lernschritt selber vorbereiten oder diesen nachverfolgen. Sie werden zu einer Art Lerncoach, zu einer Art pädagogischen Begleitern, die dann einfach dort noch eingreifen, wo menschliche Einschätzung oder vielleicht auch Ermutigung, wenn mal eine Trockenzeit da ansteht oder Herausforderungen im Raum sind oder vielleicht auch, wenn es wirklich Klärung braucht.
Letztendlich ändert sich die Rolle des Lehrers vom Lehrenden zum Lernbegleiter. Und die Lehrkräfte sind mehr oder weniger im Hintergrund und werden dann aber auf Initiative der Schülerinnen und Schüler dann aktiviert, wenn sie tatsächlich trotz der KI Unterstützung benötigen. Und das entlastet die Lehrkräfte natürlich dann ganz enorm, schafft aber gleichzeitig auch Raum für die Lehrkräfte, mit ihren Schülerinnen und Schülern, wenn es dann notwendig ist, sich die Zeit zu nehmen, um schwierige offene Fragen dann im persönlichen Dialog dann zu klären.
Ihr arbeitet mit 12 spezifischen Kompetenzen, vom problemlösenden Handeln bis zur KI-Kompetenz. Hier bin ich interessiert von euch zu hören, warum genau 12 Kompetenzen, warum genau diese 12 Kompetenzen und wie werden diese Kompetenzen am Ende für die Jugendlichen selbst und für zukünftige Arbeitgeber sichtbar über das Kompetenzzertifikat?
Warum haben wir 12 Kompetenzen? Wir sind heute mit Hilfe der KI in der Lage, Arbeitsmarktdaten, aber auch Daten, die in Unternehmen gesammelt wurden, zu nutzen, um daraus jeweils funktionsspezifische Kompetenzprofile zu entwickeln. Und wir haben dieses Konzept, welches sich im beruflichen Lernbereich sehr bewährt hat, haben wir jetzt auch auf die Schüler übertragen und haben jetzt für die Gruppe der Schülerinnen und Schüler ein Kompetenzprofil abgeleitet, welches sich an den Anforderungen orientiert, mit denen die Schülerinnen und Schüler in ihrem jeweiligen Praktikum zu rechnen haben. Und daraus wurden diese 12 Kompetenzen abgeleitet. Und für jede dieser Kompetenzen haben wir dann entsprechende Handlungsanker definiert. Das sind also Beschreibungen der ganz konkreten Anforderungen, die im Rahmen des Schülerpraktikums anfallen. Und dieses Modell dient dann als Basis, um dann mit einer Selbst- und Fremdeinschätzung hier dann jeweils die Kompetenzen der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu erfassen, zu analysieren, zu bewerten, um daraus dann konkrete Empfehlungen abzuleiten.
Wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und ich hole immer auch gern Bildungsköpfe hinein, die eine kritische Stimme bieten. Und diese Tage bereite ich auch ein Gespräch mit Alexander Brandt vor, der gerade das Buch Bildungsweltmeister veröffentlicht hat. Und in diesem Gespräch wird es, weil es halt auch im Buch um Bildungsgerechtigkeit gehen, auch werde ich die Frage aufgreifen, wie sieht denn das aus, wenn heute immer noch oft private Kontakte über die Qualität von einem Praktikumsplatz entscheiden? Ich stelle mir vor, wer Eltern mit Netzwerk hat, kommt in interessante, blühende Unternehmen und andere, die nicht über dieses Netzwerk verfügen, haben es da deutlich schwerer. Meine Frage an euch: Trägt euer System dazu bei, dass die Qualität der Berufsorientierung weniger vom sozialen Hintergrund abhängt? Oder ist das eher ein Nebeneffekt?
Also wir reden hier von, zumindest in Deutschland, über zunehmend heterogenere Lerngruppen, und das ist absolut kein Nebeneffekt, sondern ein zentraler gesellschaftlicher Kern des gesamten Ansatzes. Aktuell hängt die Qualität der Berufsorientierung noch viel zu stark vom sozialen Umfeld und den Netzwerken der Eltern ab. Manche Jugendliche kommen dadurch früh, wirklich mit spannenden Betrieben, sei es in der Raumfahrtsforschung in Jülich etc. Oder anderen Vorbildern und ganz konkreten Entwicklungsmöglichkeiten in Kontakt. Andere eben nicht. Durch die Kombination aus KI-gestützter Kompetenzdiagnostik und der individuellen Lernbegleitung und diesem gesamten didaktisch strukturierten Praktikumsprozess schaffen wir erstmals eine deutlich gerechtere Ausgangslage. Jeder junge Mensch erhält die Chance, eigene Stärken sichtbar zu machen, die eigenen Potenziale zu entwickeln und daraus passende Perspektiven zu finden. Und das unabhängig vom Bildungsstand oder den Kontakten der Eltern.
Ihr habt inzwischen das Kompetenzpraktikum in der Praxis erprobt. Ich spüre heute auch wieder eure Begeisterung. Ich finde das Konzept selber auch hochinteressant. Aber ich frage euch, was sind die Stolpersteine? Was funktioniert noch nicht so, wie ihr es euch erhofft habt? Und wo sagt ihr selbst, da müssen wir noch ein bisschen nachsteuern?
Also, der größte Stolperstein ist nicht die Technik, wie viele vermuten. Die funktioniert wirklich sehr überzeugend, sondern es geht hier um die Lernkultur. Wir haben das vorher im Gespräch schon mehrfach erwähnt. Letztendlich geht es darum, die Selbstorganisationsfähigkeit der Schüler zu fördern und es ihnen zu ermöglichen, selbstorganisiert eine erste, relativ komplexe Lösung, die für ihr Berufsleben von große Bedeutung sein kann, zu entwickeln. Und die Schüler kommen ja im Regelfall aus einer Lehr-Lernkultur, die durch Fremdorganisation, nämlich durch die Fremdorganisation der Lehrkraft hier geprägt ist. Und deswegen sehen wir das auch als einen spannenden Impuls, hier konsequent einen Lernprozess bei den Schülerinnen und Schülern zu initiieren, in denen sie ihre Kompetenz zum selbstorganisierten Lernen und damit zum selbstorganisierten Handeln gezielt entwickeln können. Und deswegen ist das jetzt auch nicht ein simples Konzept, um da irgendwelche Praktikaplätze zu verteilen, sondern es ist letztendlich ein didaktisch-methodisches Gesamtkonzept, welches eingebettet ist in diesen Ansatz der selbstorganisierten Entwicklung der eigenen Kompetenzen.
Sehr schön, Werner. Ich verstehe dich so. Die KI kann ja viel unterstützen, aber sie ersetzt eben nicht die pädagogische Verantwortung. Und mir gefällt auch diese Einbettung in ein Gesamtkonzept der Kulturveränderung, das du hier skizzierst, einer Kulturveränderung hin zu mehr Selbstorganisation.
Ganz richtig. Also wir trauen hier den Schülern viel zu und wir wissen, die Schüler schaffen das, weil sie ja mit Hilfe der KI ein sehr gutes System als Hintergrund haben. Aber letztendlich müssen sie lernen, selbst Entscheidungen zu treffen und dann auch im Arbeitsprozess dann ihre Arbeitsprozesse selbst zu verantworten und umzusetzen.
Ich bereite mich ja immer auf die Podcast-Gespräche vor. Ich recherchiere zu meinen Gästen und zu ihrem Berufsfeld. Und ich habe dort Statistiken aus Deutschland gesehen, dass rund ein Viertel der Auszubildenden ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen. Ich habe dann kurz verglichen und habe gemerkt, in der Schweiz sieht es ähnlich aus. Ein Viertel der Auszubildenden, die ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen. Und ich überlege mir gerade, auch wenn ein Teil anschließend vielleicht an einem neuen Ort wieder in das duale Berufsbildungssystem einsteigt und weitermacht, insgesamt ist ja das ein enormes Problem für die jungen Menschen, für die Betriebe, wir könnten sagen für die Volkswirtschaft. Ihr habt von euren Diagnoseinstrumenten erzählt, ihr habt von euren Analysen berichtet. Welchen Beitrag kann so eine Fähigkeitenanalyse oder vielleicht auch ein Skill-Gap-Analyse am Ende des Praktikums realistischerweise leisten, damit Jugendliche eine Ausbildung wählen, die wirklich zu ihnen passt?
Ja, du sagst es, die Skill-Gap-Analyse schließt nämlich das Kompetenzpraktikum ab, indem sie den Wunschberuf des Jugendlichen direkt mit den real erfahrenen Kompetenzen aus dem Praktikum spiegelt. Die KI ist in der Lage, das schonungslos, aber konstruktiv aufzudecken, wo noch Entwicklungspotenziale liegen und ob die eigenen Erwartungen mit der Realität des Berufs übereinstimmen. Damit hätten wir schon mal einen richtigen Schritt in Richtung Matching. Dadurch beenden wir diese gefährliche Orientierungslosigkeit bei der Berufswahl, das dann später oft zu frustrierten Ausbildungsabbrüchen führen kann. Und die Statistiken hast du ja schon recherchiert, die stehen für sich, nicht nur in Deutschland anscheinend. Wichtig ist dabei, dass die Jugendlichen ihre Ausbildung nach dieser Analyse nicht mehr nach Bauchgefühl wählen, sondern wirklich auf Basis fundierter, selbst erlebter Daten.
Mustafa, Werner, ich bin interessiert von euch zu hören, dieses Kompetenzpraktikum ist für die Schule konzipiert. Aber von dir, Werner, habe ich verstanden, du bist ja seit Jahrzehnten Vordenker für Corporate Learning und mit One-Click Learning zeigst du auch, wie selbstorganisiertes Lernen mit generativer KI im Arbeitsprozess konkret aussehen kann. Ihr sprecht vom Dreiklang des Lernens, alleine, zusammen mit anderen und jetzt eben auch mit KI. Könnte dieser Dreiklang eine Art Blaupause sein für Workplace Learning, auch in der Erwachsenenbildung? Was müsste man übertragen? Was müsste man ganz bewusst anders machen?
Ja, wir stehen ja vor einem Paradigmenwechsel oder befinden uns aktuell mittendrin im betrieblichen Lernen. Ausgangspunkt ist einfach die Tatsache, dass heute niemand sagen kann, wie unsere Arbeitswelt in 5 oder gar in 10 Jahren aussieht. Das heißt, die Kernfrage, die wir uns in dem Corporate Learning heute stellen, ist, wie bereiten wir die Menschen auf Herausforderungen vor, die wir alle noch gar nicht kennen und die sie mit Methoden und Tools zu bearbeiten haben, die noch gar nicht entwickelt sind. Wenn man das so auf sich wirken lässt, wird einem sehr rasch klar, dass man mit dem Vorratslernen, welches wir bisher praktiziert haben, nicht weiterkommt, sondern wir müssen die Menschen befähigen, selbst organisiert, jetzt sind wir wieder bei diesem Begriff, ihre Problemstellungen zu lösen. Und daraus ergibt sich jetzt ein fundamentaler Wandel. Erstens mal, wir gehen weg von den Wissens- und Qualifikationszielen hin zu Werte- und Kompetenzzielen. Also die Haltung und Handlungsfähigkeit ist das Ziel des Lernens. Daraus ergibt sich, dass wir auch den Ort des Lernens verändern müssen. Wir müssen weitestgehend auf Seminare verzichten und das Lernen dorthin bringen, wo es direkt wirksam wird, nämlich in den Arbeitsprozess. Und der dritte Paradigmenwechsel ist, dass wir den Prozess des Lernens, so wie vorher beschrieben, als dialogisches Lernen mit der KI gestalten. Und auf vor diesem Hintergrund haben die Lerner zukünftig diese drei Möglichkeiten des Lernens. Erstens mal Lernen alleine oder kollaborativ mit anderen, welches immer wichtiger wird. Nutzen dabei dann die KI als Planungspartner. Das heißt, die KI strukturiert ihre Lernprozesse, passt sie auf ihre individuellen Bedürfnisse an, ändert auch, wenn sie merkt, dass der Lernerfolg noch nicht eingetreten ist, passt sie auch die Lernpfade von sich aus an und macht entsprechende Vorschläge. Und das dritte, ganz neue, ist dann dieser sokratische Dialog mit der KI, wo ich dann quasi permanent meinen persönlichen Lernpartner und Lernbegleiter habe, mit dem ich mich über meine offenen Fragen austauschen kann. Und dieser Mix aus diesem Dreiklang des Lernens kennzeichnet das zukünftige Lernen. Und wichtig ist, es gibt zwei Teile, die sehr stark auf die Menschen bezogen sind. Und es gibt einen Teil, der auf die KI bezogen sind. Also diese Furcht, dass man dann nur noch mit der KI zu kommunizieren hat, dreht sich eigentlich hier völlig ins Gegenteil um.
Sehr schön. Bei mir ist so die zentrale Botschaft angekommen. Lernen alleine, das braucht es immer noch. Auch die individuelle Anstrengung, dann aber der Austausch mit anderen Lernenden in der Gruppe, vielleicht Peer-Learning und schließlich eben die dialogische Zusammenarbeit, der Austausch mit einer KI. Und ich würde gerne an dieser Stelle gleich mal versuchen, zusammenfassen, was insgesamt heute in diesem Gespräch bei mir angekommen sind, was die wichtigsten drei Erkenntnisse sein könnten. Ich habe mir notiert, Berufsorientierung gelingt nicht alleine durch Beobachten, sondern Berufsorientierung wird massiv verbessert, wenn es ein strukturiertes, begleitetes Handeln umfasst. Und das Kompetenzpraktikum macht das Praktikum vom bloßen Schauplatz zu einem veritablen Lernort. Zweitens habe ich mir aufgeschrieben, nach eurem Ansatz ist KI tatsächlich kein Selbstzweck, sondern im Prinzip auch so ein bisschen ein Hilfsmittel für didaktische Reduktion. Und ihr arbeitet mit dieser Walcom-Diagnostik im Voraus und dann mit diesem Walcom-Learning-Prozess als Lernbegleiter unterwegs. Und schließlich gibt es auch eine Art Dashboard im Hintergrund, das wirklich eine Entlastung für Lehrkräfte und Ausbildende darstellt. Die Didaktik bleibt im Zentrum und die KI supportet diesen ganzen Prozess. Drittens habe ich mir notiert, das Modell hat das Potenzial, weit über die Schule hinaus zu wirken. Ich habe jetzt am Schluss noch die Frage nach Erwachsenenbildung eingebracht und mich beeindruckt dieser Dreiklang aus individuellem Lernen, aus sozialem Austausch und eben kritischer, adaptiver KI-Begleitung. Und vielleicht ist ja das tatsächlich sogar eine innovative Idee, eine Blaupause für die zukünftige Erwachsenenbildung und für das Corporate Learning. Werner, Mustafa, was denkt ihr über meine Zusammenfassung? Was sind eure Ergänzungen?
Also ich kann deiner Zusammenfassung nur zustimmen. Wir sind zum Beispiel aktuell in einem Gespräch im Rahmen der Erwachsenenbildung in einer großen Behörde, wo es um das Thema Inklusion geht. Und da ist uns deutlich geworden, als wir unser Konzept vorgestellt haben, dass dieses Konzept auch gerade in diesem Bereich einen großen Nutzen bringen kann, weil natürlich jetzt Menschen, die Behinderungen aufweisen, sich sehr viel leichter tun, wenn sie mit einer KI sprechen können. Und damit eröffnen sich hier plötzlich neue Möglichkeiten, an die wir anfangs gar nicht gedacht haben. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich denke, das Entscheidende ist in diesem Kontext gar nicht die KI selbst. Die ist wirklich nützlich und hilfreich und deswegen bauen wir sie ein. Letztendlich ist aber entscheidend dieses didaktisch-methodische Konzept, das auf die Selbstorganisationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler abzielt und damit auch dazu beiträgt, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ihnen Erfahrungen zu ermöglichen und damit ihnen auch eine klare Orientierung zu geben, die ihnen hilft, ihr kommendes Berufsleben besser zu planen.
Ausgezeichnet. Mustafa, gibt es von dir noch einen wichtigen Gedanken, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben willst?
Ich kann mich deiner Zusammenfassung, aber auch den abschließenden Worten vom Professor nur ich kann da nur zustimmen. Ich wollte auch den Punkt mit der Inklusion nochmal aufbringen, dass das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt ist, den wir gerade auch irgendwo im Fokus haben. Aber das hat der Werner jetzt auch nochmal zusammengefasst. Von daher habe ich eigentlich nichts Großartiges hinzuzufügen.
Ausgezeichnet. Am Schluss, wie immer, die Frage hier: Wie kann man sich mit euch verbinden? Wie kann man sich mit euch vernetzen? Mustafa.
Genau, man findet uns auf jeden Fall auf LinkedIn, da sind wir beide präsent und wir haben auch eine Landingpage, eine eigene Webseite, die lautet www.kompetenzpraktikum.de.
Ausgezeichnet. Mustafa Werner, ich danke euch für dieses lehrreiche Gespräch. Ich freue mich, auf LinkedIn wieder von euch zu lesen und wie sich euer Konzept entwickelt und im ganzen Dachraum immer weiter diskutiert wird. Ich wünsche euch beiden weiterhin alles Gute mit dem Kompetenzpraktikum.
Vielen Dank auch von unserer Seite auch für die kritischen Fragen. Ich denke, wir konnten aufzeigen, dass wir mit diesem Ansatz es den Schülerinnen ermöglichen können, das Schülerpraktikum nicht nur als Pflichttermin zu absolvieren, sondern es tatsächlich als Instrument nutzen zu können, um für sich eine persönliche Orientierung zu schaffen.
Ja, auch vielen Dank von mir. Es war mir eine ganz große Ehre, hier mit euch gemeinsam ein Teil des ganzen Großen zu sein. Und bin auch gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird und auch auf den weiteren Austausch.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.